Deutschlandfunk Kultur Breitband.
In immer mehr Haushalten scheint das Leben in den letzten Jahren bequemer zu werden. Also in Sachen Bewegung zumindest.
Ja, wir können im Bett bleiben, am Schreibtisch oder auch unter der Dusche und trotzdem bequem das Licht anschalten, die Heizung aufdrehen oder die Musik leiser oder lauter schalten.
Das alles kann für uns mittlerweile eine digitale Assistentin erledigen, der wir nichts weiter als einen kurzen Hinweis geben müssen. Kein Bitte, kein Danke und trotzdem ist sie immer wahnsinnig nett.
Und jetzt sagen einige zu Recht, Moment mal, diese Assistentin ist doch keine Person, sondern ein Computerprogramm. Stimmt natürlich. Aber warum ist dann die Stimme der meisten Sprachassistenten weiblich?
Und warum haben wir bloß das Gefühl, dass uns diese Rolle der weiblichen Assistentin so bekannt vorkommt? Katharina Peetz mit einem Überblick.
Wer bist du?
Ich bin Siri, immer zu deinen Diensten.
Sie heißen Siri, Alexa oder Cortana. Digitale Sprachassistenten gibt es mittlerweile von vielen verschiedenen Anbietern. Wobei Sprachassistentinnen es besser trifft. In den meisten Ländern, auch in Deutschland, sind in der Standardeinstellung die Stimmen der virtuellen Dienstleister weiblich. Und das, obwohl es auch anders geht. Unter anderem bei Siri und dem Google Assistant sind auch männliche Stimmen verfügbar. Doch während der Einrichtung der Geräte wird die Option nicht angezeigt. Der Nutzer muss dies nachträglich einstellen.
Don't worry about it.
Die automatische Voreinstellung weiblicher Stimmen wird oft damit begründet, dass Studien zufolge Frauenstimmen als angenehmer und besser verständlich empfunden würden. Eine Statista-Umfrage aus dem Jahr 2017 zeigt, insgesamt mehr als 56% der Befragten würden, wenn sie die Wahl hätten, eine weibliche Stimme bei einem Sprachassistenten bevorzugen. Die Umfrage zeigt aber auch, für die Befragten ist die Möglichkeit, wählen zu können, nicht so wichtig. So gaben knapp 39% an, es sei eher nicht wichtig, zwischen weiblicher und männlicher Stimme wählen zu können. Knapp 35% sagten wiederum, es sei eher wichtig.
Alexa, hast du einen Freund?
Ich bin Single. Es ist nicht ganz leicht, jemanden zu finden, der immer in die Cloud pendeln will.
Nutzer fragen die Software nicht nur nach ihrem vermeintlichen Privatleben. Stefan Busemann vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz.
Es gibt ja diese Versuche von Benutzern, Siri praktisch zu belästigen. Und darauf hat man inzwischen einige recht schnippische Antworten gefunden.
Gerade das Beispiel sexuelle Belästigung zeige, dass auch in der Kommunikation und Interaktion mit Softwaresystemen Umgangsregeln wichtig sein, sagt Miriam Meckel. Die Professorin für Kommunikationsmanagement an der Universität St. Gallen sieht es als Problem, dass durch die Sprachassistenten die Servicefunktion im täglichen Umgang mit weiblich verbunden werde. Da auch Kinder mit Alexa und Co. aufwachsen, könne das einen Einfluss auf das Geschlechterrollenverständnis einer Gesellschaft haben, so Meckel. Dass Kinder und Jugendliche die Unterschiede zwischen der Kommunikation mit Menschen oder mit einer Maschine kennenlernen, sei wichtig, sagt auch Informatiker Busemann.
Das hatte sich so mancher schon immer erträumt, dass da einer wäre, der nie motzt und der nie Nein sagt, sondern immer schön alles macht, was ich von ihm will. Und der Unterschied, dass Menschen eben anders sind und auch an der Stelle zu respektieren sind, der muss natürlich gewahrt bleiben und dessen muss man sich bewusst bleiben. Und das ist vielleicht auch ein Erziehungsauftrag.
Alexa, liebst du mich?
Hemingway sagt, wenn du liebst, möchtest du für die andere Person etwas tun, dich für sie aufopfern, ihr dienen.
Ob Mann oder Frau, geschlechtsspezifische Stimmen werden automatisch Rollen zugeteilt. Aber warum kann eine Maschine nicht eine neutrale Stimme haben? Dass dies geht, zeigt Q. Die NGO Equal AI will mit dieser Stimme eine genderfreie Alternative bieten. Durch eine bestimmte Mischung von Stimmen und das Verschieben der Tonhöhen soll die Stimme allgemein als nicht männlich oder weiblich wahrgenommen werden. Die helfende Maschine als S. Am 11. März soll Q auf den Markt kommen.
Ab übermorgen gibt es zu männlichen und weiblichen Stimmen also eine Alternative auf dem Markt der synthetischen Stimmen. Eine, die weder weiblich noch männlich konnotiert ist. Katharina Peetz war das.
Ja, und bei uns ist jetzt Holger Schulze, Professor für Musikwissenschaft an der Universität Kopenhagen und dort auch Leiter des Sound Studies Lab. Er hat sich auch ausführlich mit den Stimmen der digitalen Assistenten beschäftigt. Hallo, Herr Schulze.
Einen schönen guten Tag.
Hallo.
Herr Schulze, wir haben eben gerade gehört, die Industrie hat sich deshalb angeblich für weibliche Stimmen der Assistenten entschieden, weil diese als angenehmer und verständlicher wahrgenommen werden. Ist das so?
Ja und nein, denn es gibt eine lange Geschichte natürlich der künstlichen Stimmen Und wenn ich zu einem berühmten Beispiel gehe, wo versucht wurde, eine weibliche Stimme einzusetzen, dann wurde das anfangs abgelehnt. Berühmtes Beispiel 90er Jahre, BMW versuchte für ihre Automarke dort eine Assistenzstimme zu etablieren, die war weiblich und die Kunden lehnten diese Stimme ab.
Warum?
Nicht so sehr, weil die vielleicht unangenehm klingt oder so, vielleicht das auch, sondern vor allem, weil gesagt wurde, ich, in Klammer, männlicher, wohlhabender Autokäufer und Fahrer, Pater Familie, lass mir doch von so einer Frau nicht sagen, wo ich langfahren soll. Das geht nicht. Unmöglich. Das war die Hauptaussage. Daraufhin hat BMW versucht, mit männlichen Stimmen zu arbeiten. Im Lauf der Geschichte, im Lauf der letzten Jahrzehnte, seit den frühen 90ern, hat sich das verändert. Ich würde sagen, auch eben durch die, wie sagt man, mediale Einübung in weibliche Roboter- und Assistenzstimmen.
Aber weiß man, was der Anlass war, warum man dann gesagt hat, nee, wir nehmen doch lieber eine weibliche Stimme?
Sie meinen in der Nachfolge dann,
ja,
für Google
nach dieser,
und für andere
nach dieser
Stimmen?
Männlichen,
ja, ja,
Stimme,
genau,
die man.
Genau. Das ist eine lange Entwicklung, wie ich schon sagte. Ich glaube, das hat was mit den medialen Bedingungen zu tun. Also, dass wir durch Science-Fiction-Filme, durch verschiedene technische Anwendungen, die auch mit eher weiblichen Stimmen gearbeitet haben, gelernt haben, dass die weibliche Stimme, die aus einer Maschine kommt, eine nicht bedrohliche, assistentische, servile, unterstützende, hilfende, dienstmarktartige Stimme ist.
Und nicht der Terminator.
Und nicht der Terminator, niemand, der unsere Rolle als Familienpatriarch, so wir der sein wollen, angreift, sondern die uns unterstützt und hilft.
Und dann halten sich aber ja erstaunlicherweise zwei unterschiedliche Erzählungen der weiblichen Stimme. Einerseits das, was Sie gerade umrissen haben und was wir erlernt haben. Und andererseits das Vorurteil, das man immer noch sehr häufig hört, dass weibliche Stimmen schneller unangenehm klingen oder dass sie sogar nerven.
Genau. Es wird ja, genau, das ist sehr schön auf den Punkt gebracht. Es wird einerseits gesagt, die technischen Stimmen müssen weiblich sein, weil sie angenehmer sind. Zum anderen wird gesagt, mediale Stimmen, wenn die zu hoch sind, sind sie unangenehm. Darum sollen Frauen eher Bariton sprechen, ein bisschen tiefere Lage. Völliger Widerspruch, der zeigt eigentlich nur, dass es dafür keine absolute Maßgabe gibt, sondern dass es eine kulturelle Konvention ist, die wir eingeübt haben. Und selbstverständlich stimmt es auch, dass sehr tiefe Männerstimmen medial schwer vermittelbar sind, aber die meisten medialen Stimmen bewegen sich ja dann doch eher in höheren Ranges, sei es Tenor oder sogar noch höher. Das heißt, die Stimmhöhe allein und die Gender allein ist es halt auch nicht.
Jetzt ist der Standard schon ein paar Jahre lang weiblich. Was sind die Konsequenzen daraus? Was macht das mit unserem Geschlechterbild?
Also wenn man auf die digitalen Assistentinnen schaut.
Genau. Was sich dabei durchsetzt, ist tatsächlich, dass meines Wissens die rund 2 Dutzend Sprachassistentinnen, die es global gibt, auf allen Kontinenten, von allen Konzernen, dass davon maximal eine Handvoll die Option überhaupt anbietet, eine männliche Stimme zu wählen. Das heißt, die Voreinstellung ist, die weibliche Stimme wird als weibliche, als servile installiert. Problematisch sehe ich darin, dass wir, wenn wir uns als Gesellschaft sehen zumindest, die versucht, keine Ständekultur aufrechtzuerhalten, keine Dienstbotenkultur aufrechtzuerhalten, selbst wenn man sagen kann, dass global gesprochen in der südlichen Hemisphäre viele Dienste für uns geleistet werden, die Dienstbotencharakter haben. Aber falls wir das ausblenden wollen und sagen, in unserer Gesellschaft leben wir ohne Stände, ohne Dienstboten, ohne Sklaven, dann holen wir uns diese technischen Dienstboten wieder ins Haus hinein und müssen lernen, damit umzugehen. Und ich vermute mal, wir alle drei, die wir am Tisch sitzen, sind nicht in einem Haus aufgewachsen, wo es üblich war, einen Butler, eine Dienstmagd oder ein Dienstmädchen zu haben.
Und darüber geht es ja eigentlich noch hinaus. Es ist nicht nur so, dass wir uns vorstellen, wir hätten wieder Dienstmägde oder Diener, sondern wir haben eben tatsächlich durch die Genderzuweisung der Stimmen eben genau diese Genderperspektive auch mit dabei. Was passiert denn jetzt, wenn wir wieder über unsere Reaktionen und unsere Verhaltensänderungen vielleicht reden, wenn wir auf die Fehler schauen, die diese Technologie macht. Eine Technologie, die eine weibliche Stimme hat und jetzt vielleicht mal die falschen Antworten gegeben hat.
Ganz klar ist natürlich, dass die weibliche Stimme und die weibliche Sprecherposition, wie man sagen könnte, damit eindeutig stark auf die Assistenzebene wieder verdrängt wird. Wo wir gerade versuchen, in der Gesellschaft dagegen zu arbeiten, wo wir gerade versuchen, Frauen in Führungspositionen verschiedener Ebenen als den Normalfall anzusehen und nicht als eine außergewöhnliche Situation, wird das natürlich durch den technischen Standard eigentlich hintertrieben. Wo klar ist, die Assistentin ist weiblich, sie ist eine untergeordnete Position, sie unterstützt uns nur, sie wird nie die Führung übernehmen in der Position. Das finde ich in der Gesellschaftsentwicklung schon ganz schön bedenklich und auch eine Entwicklung, der man eigentlich entgegenarbeiten sollte.
Was interessant ist in diesem Zusammenhang, ich habe gelesen, wenn der Assistent denn dann eine männliche Stimme hat, dass ihm oft eine größere Kompetenz zugeschrieben wird. Also der persönliche Informationsmanager eher als die männliche Magd.
Das hängt vielleicht auch damit zusammen, und jetzt kommen wir zum anderen Punkt, dass Geschlechtlichkeit sich ja eben nicht nur durch Tonhöhe abbildet. Wir denken das oft, es wäre nur Tonhöhe. In der Anfangszeit der künstlichen Stimmen wurde das auch so gemacht. Mittlerweile weiß man aber, dass es ganz andere Parameter sind, die viel entscheidender sind. Es gibt viele Männer mit höheren Stimmen, die als männlich angesehen werden, und Frauen mit tieferen Stimmen, die dennoch als weiblich angesehen werden. Die Charakteristika sind dann zum Beispiel Atemfrequenz, bestehe ich darauf, meinen Satz so zu beenden, wie ich ihn begonnen habe, unterbreche ich meine Sätze auf halbem Weg, verschiedene Kriterien der Wortwahl und der Phrasierung des Ansatzes, also alle möglichen, die viel entscheidender sind für einen weiblichen Ausdruck als die Stimmhöhe.
Und gerade über diese Zwischentöne würden wir gerne gleich nochmal sprechen, aber vorher tatsächlich nochmal zu den Zuweisungen, die wir einer weiblichen oder einer männlichen Stimme beimessen. Wir haben eben genau über diese beiden, männliche Kompetenz und was weiß man noch einer weiblichen Stimme zu, darüber gesprochen. Würde man das jetzt umdrehen? Mhm. Was wäre denn, wenn Kinder zum Beispiel grundsätzlich daran gewöhnt sind, dass die Assistenten männliche Stimmen haben? Könnte das nicht auch dazu beitragen, dass sich das Rollenbild wieder verändert? Also die männliche Stimme sozusagen, die hilft und aufmerksam, freundlich ist?
Das wäre sicherlich ein Weg, das zu gehen. Da wären die Hersteller dann aufgefordert, tatsächlich auch den männlichen Assistenten, den männlichen Sekretär und Butler, dafür gibt es ja viele Modelle, zu nutzen und den entsprechend stimmlich umzusetzen. Ganz entscheidend erscheint mir aber noch ein weiterer Weg. Und der wurde ja so ein bisschen im Gegenteil angesprochen bei dem Alexa-Einspieler zum Beginn der Sendung. Warum muss eine Maschine überhaupt sich uns als Geschlechterwesen darbieten?
Ja, das ist eben die Frage. Und jetzt wird dieser Zwischenweg gegangen, oder man sagt eben, wir schaffen diese neue Stimme Q. Und ist das dann aus Ihrer Sicht die Lösung?
Das Schlimme ist, wir alle drei kennen ja diese Stimme noch nicht, wissen noch nicht, wie sie klingt. Das kommt am Montag raus. Ich hoffe sehr, dass sie einen Weg findet, was ich so von der Frequenz höre, die da gewählt wird, und von der Produktion eben von non-binären Menschen, die sich als non-binär definieren, auf 153 Hertz gesetzt. Das heißt, eine Stimme, die irgendwo dazwischen liegen soll. Es klingt nicht unplausibel, aber am Ende muss man wirklich erstmal das Ergebnis hören. Für mich ist das ein Weg, tatsächlich den Assistenten ein künstliches Stimmregister zuzuordnen und damit zu arbeiten. Das scheint mir sehr plausibel.
Also eine Stimme, eine synthetische Stimme sozusagen, ist denkbar, die ohne sämtliche Diskriminierungsmuster daherkommt.
Das ist sehr wohl denkbar, und in der Geschichte gibt es die ja auch. Es gibt auch in der europäischen und auch in der globalen Geschichte viele Rollen, viele Stimmformen, die tatsächlich jenseits von männlichen und weiblichen Rollen gesehen wurden. Die sind auch Teil unserer Kulturgeschichte. Die müsste man eben hervorholen und entsprechend einsetzen.
Vielen Dank, Holger Schulze, dass Sie mit uns anlässlich des Frauentages gestern darüber gesprochen haben, was es mit uns macht, wenn man Sprachassistenten ein weibliches Geschlecht gibt.